Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Das heute ist eine Spezialausgabe und zwar aus dem Grund, dass ich aktuell gar nicht zu Hause bin, sondern, und jetzt kommt gleich erstmal die Trivia-Question für euch, ich befinde mich in der Stadt, in der Nathan MacKinnon gerne eine Global Series stattfinden lassen würde. Dürft ihr jetzt überlegen, werde ich am Ende der Folge auflösen. Aber ich habe im Moment also mein Equipment nicht dabei. Das heißt, ich versuche mir hier mit mobilen Devices zu helfen und will einfach mal ganz schnell durch die Playoff-Serien durchgehen. Eine ist ja schon zu Ende und einfach meine Gedanken zu den Playoff-Serien mitteilen. Ich hoffe, das wird jetzt auch schneller und kompakter als beim letzten Mal. Und da übrigens auch der Hinweis, es kam der Vorschlag, dass ich Kapitelmarken setze bei den Folgen. Da sage ich mal so, wenn jemand von euch eine Anleitung hat und eine Möglichkeit mir erklären kann, wie ich das Ganze vergleichsweise schnell hinbekomme, nachdem ich eine Episode aufgenommen habe, einer MP3-Datei die Kapitelmarken hinzuzufügen, dann gerne melden, @lars_mar info@sportpassion.de oder auch bei Instagram. Denn das, was ich gefunden habe, ist natürlich technisch möglich, gar keine Frage, machen andere ja auch. Allerdings war für mich das so, zumindest so, wie ich mir das durchgelesen habe, dass der Aufwand da doch relativ hoch ist. Und ja, ich stecke Aufwand in den Podcast, aber das ist dann doch nochmal eine Nummer, wenn ich dann nach der Aufnahme auch noch 500 Mal irgendwie da die Kapitelmarken dazusetzen muss und noch mehr Zeit da investiere. Weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Wie gesagt, wenn jemand da was Schnelles hat, eine schnelle Möglichkeit, sehr, sehr gerne mir die Infos zukommen lassen. Damit steigen wir ein mit der Serie der Atlantic Division zwischen den Florida Panthers und den Tampa Bay Lightning. Da steht es aktuell 3:1 für die Florida Panthers. Und heute Nacht ist dann Spiel Nummer 5. Ja, die Panthers sind nicht die Panthers, die man kennt aus den vergangenen Jahren. Die sind ein Team, was wesentlich gewachsen ist. Das hat man vor allem in Spiel Nummer 3 gesehen. 5-3 Sieg, da haben sie zwischendrin 2-1 zurückgelegen, haben die Partie dann kurz vor Ende des zweiten Drittels gedreht. Die sind einfach so, wie das ein erfahrenes Playoff-Team sein muss. Die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die sind ein Team, was da nicht überreagiert. Was auch, glaube ich, im Moment weiß, dass sie vielleicht mit richtig viel Härte gegen Tampa Bay nichts ausrichten können. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles gesehen, oft eher die verlängerten Highlights, ein paar andere Szenen noch mit dazu. Ich habe aktuell das Gefühl, dass sie wissen, Tampa Bay kann man so durch die Härte an sich jetzt, durch diese Shenanigans, also durch die Kabeleien nach dem Pfiff, wie sie das zum Beispiel im letzten Jahr dann gegen Toronto gemacht haben, da können sie nicht rausbringen, die Tampa Bay Lightning. Dementsprechend wird Florida da, glaube ich, weiterhin den Stiefel durchziehen. Sie sind ein sehr gutes Team, sie sind einfach das tiefere Team als Tampa Bay. Die Verteidiger haben sich mit eingeschaltet. Auch da, glaube ich, ist das ein Pluspunkt, dass sie da auch ein paar Punkte Tore bekommen haben durch ihre Verteidiger. Und ja, sie haben jetzt Spiel 4 verloren, 6-3. Gegen Tampa Bay in Tampa Bay, aber ich glaube schon, dass sie das Ding jetzt dann in Spiel Nummer 5 dicht machen können und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass sie morgen gewonnen haben, wenn ihr aufwacht, aber gut, es ist immer das Risiko, wenn man so einen Tipp abgibt, aber ich glaube, dass die Panthers die Serie doch schon ganz gut im Griff haben und dementsprechend dann auch eine Runde weiterkommen. Apropos ganz gut im Griff, leider ist es auch so, dass die Boston Bruins die Serie gegen Toronto ganz gut im Griff haben. Ja, also ich hoffe, ich komme jetzt halbwegs durch diese Bilanz, durch dieser Serie. Also Boston Bruins, Toronto Maple Leafs stand aktuell 3:1. Als ich euch das letzte Mal was zu der Serie erzählt habe, hatte Austin Matthews vielleicht sein bestes Playoff-Spiel gerade absolviert. für die Toronto Maple Leafs richtig schönes Tor gemacht im Spiel Nummer 2. Es ging zurück nach Toronto. Das Spiel war auch ein Spiel, was ein bisschen hin und her ging, wo es auch, glaube ich, wieder ein paar Situationen gab, wo man bei den Strafen vielleicht auch mal diskutieren kann. Gar keine Frage. Das Spiel ging an die Boston Bruins. Da gab es auch Szenen mit Brad Marchand und da hätte man sicherlich an der einen oder anderen Stelle, vor allem vor dem, vor dem Tor von Frederick, Führungstor oder Ausgleichstreffer, da hätte man sicherlich abpfeifen müssen, wahrscheinlich. Das ist klar. Allerdings muss ich auch sagen, irgendwann müssen die Maple Leafs auch mal mehr als 3 Buden im Spiel machen. Wenn so eine gute Offensive, wir kommen nachher noch zu einer guten Offensive, wenn so eine gute Offensive nicht in der Lage ist, mehr als 3 Tore zu machen, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du damit nicht viele Playoff-Spiele gewinnst. Ja, ich weiß, Playoff-Spiele sind oft auch Low-Scoring-Games, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch mal anschaut, allein jetzt, wenn ich jetzt durchschaue, wie viele Tore haben die Teams gemacht, die die Spiele gewonnen haben, wir gucken mal nur exemplarisch die in der Eastern Conference durch so. Florida hat 2x3 gemacht, dann waren es 5, dann waren es 6 von Tampa. So, also 3 müssen es mindestens sein. Bei der Boston-Serie haben die Siegmannschaften 5, 3, 4 und 5 Tore gehabt. Bei New York gegen Washington 4, 4, 3 und 4. Scheint 4 eine ganz gute Hausnummer zu sein, um ein Spiel zu gewinnen. Und bei Carolina waren es 3, 5, 3 und 3. Auch da sind es eher weniger gewesen. Okay, das ist so ein bisschen die Ausnahme. Aber man sieht schon, 3 Tore sollten es zumindest sein und vielleicht auch mal mehr. Und wenn die Maple Leafs das nicht hinkriegen, dann kannst du dich über Schiedsrichter und weiß nicht was lange aufregen. Mache ich auch gerne. Aber dann ist es irgendwann auch eine Frage der Qualität. Und diese Frage der Qualität stellte sich ein bisschen nach Spiel 3, wobei ich da noch sagen würde, das war so ähnlich wie Spiel 1. Und wobei, nee, Spiel stimmt nicht. Spiel 1 waren sie eigentlich nicht besonders gut. Aber es war zumindest so, dass es kein Totalausfall war, Spiel 3 der Toronto Maple Leafs. Spiel 4 war so unfassbar. Ja, was kann man da. Ich weiß nicht, ich würde es fast als in dem Sinne, wenn man es wirklich so sehen will, vielleicht auch hilflos ausdrücken. Also nicht mal, also ein paar Punkte. Sheldon Keefe hat nach dem Spiel gesagt, es lag nicht am Effort, also es lag nicht am Einsatz, dass sie dieses Spiel verloren haben. Auch da wieder sorry, aber irgendwann muss man mal aufhören, sich das Ganze schön zu reden. Also nochmal, wenn die, wie gesagt, ich habe jetzt mal Statistiken hier, wenn die zweitbeste Offensive, meine ich, waren sie, der Liga nicht in der Lage ist, in irgendeiner Form überhaupt Chancen zu generieren. Natürlich weiß ich, das sind die Playoffs und die Bruins sind ein gutes Defensivteam, aber mal ganz ehrlich, die Center-Position, die müsste doch Toronto dermaßen dominieren, da sind sie nicht in der Lage. Ja, jetzt kommt wieder raus, oder was heißt kommt wieder raus? Natürlich die Situation, Nylander die ersten 3 Partien nicht dabei mit, keine Ahnung, wahrscheinlich Concussion. Er sagt aus Personal Reasons. Na gut, was auch immer. Dieses Playoff-Getuschel, okay, sind sie selber schuld, wenn sie es nicht sagen. Dann ist jetzt so, Matthews hat sich wohl angesteckt, er hat eine Erkrankung, eine Illness, keine Ahnung, was er hat. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass er anscheinend Spiel 3 angeschlagen absolviert hat. In Spiel 4 haben sie ihn nach 40 Minuten rausgenommen. Ja, ich weiß, das sind alles Umstände, aber nochmal, also entweder gewinnst du mit diesem Team irgendwann mal irgendwas, wie gesagt, muss nicht der Stanley Cup sein, aber zumindest mal ein paar Runden gewinnen, oder aber du musst sie auseinandernehmen, aber dieses Gehühner, immer wieder das Gleiche zu machen, immer wieder reinzurennen, sie tauschen den Supporting Cast aus, und ich gehe jetzt schon in die Analyse und ins Tiefergehende. Wenn man gesehen hat, wie sie sich angeflaumt haben auf der Bank von Spiel 4, da kann man auch wieder, da muss ich sagen, klar, das wird jetzt auch oft negativ ausgelegt, dass die sich da anflaumen, dass das öffentlich ist und so weiter. An sich ist es ja schon mal gut, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es scheint ihnen ja doch nicht egal zu sein. Es scheint sie ja doch zu nerven, zu verlieren. Das ist ja auch etwas, wo häufig die Vorwürfe kommen, dass gesagt wird, naja, im Grunde, euch ist es doch wurscht, ihr kriegt euer Gehalt und nur reguläre Saison ist ganz gut und wenn es dann hart wird, ja, dann verlieren wir halt eine Playoff-Serie. Nächstes Jahr sind wir wieder da, können wieder unsere Spiele absolvieren, kriegen wieder unser Geld. Ich glaube nicht, dass die Spieler so ticken. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler so tickt. Also irgendwann wurmt es dich wirklich. wenn du diese Niederlagen hast. Ich fand das nicht komplett negativ, aber wie gesagt, die Art und Weise, dass sie da teilweise so komplett hilflos sind, dass du da das Gefühl hast, im Grunde, die Bruins brauchen gar nicht megamäßig viel machen. Ich meine, die spielen schon super gut, ja. Und natürlich ist der absolut entscheidende Faktor, dass die Bruins zwei und nicht einen, sondern zwei Torhüter haben, die besser sind als Samsonov. Also, ja, Wall wird jetzt wahrscheinlich spielen in Spiel Nummer 5. Alles in Ordnung. Ich habe vor der Serie auf die Maple Leafs getippt. Ich habe komplett daneben gelegen. Ich habe wirklich auch nach Spiel 2 gedacht, okay, komm, jetzt haben sie endlich die Kurve gekriegt. Ja, ich weiß, Matthew Story, alles drumherum. Es kann nicht sein, dass andere Teams es schaffen, bei Adversity, bei Problemen, bei Gegenwind Serien zu gewinnen und die Maple Leafs nicht. Verletzungen haben andere, Krankheiten haben andere, Ausfälle haben andere, Strafzeiten vom Gegner haben andere auch. Nur mal bei den Maple Leafs habe ich halt immer das Gefühl, dann gehen die Spiele verloren. Wie gesagt, nochmal, es liegt mir ferner, da Bashing zu betreiben. Ich habe sie, weiß gar nicht, hatte ich sie letztes Jahr auf den Stanley Cup gesehen? Ich würde es mir in dem Sinne wirklich wünschen, weil ich finde, das wäre eine tolle Geschichte auch, weil ein großes Team den Stanley Cup gewinnen würde oder wenn sie zumindest mal einen tiefen Lauf hätten. Ich kenne ja auch viele, viele, die Maple Leafs Fans sind. Ich würde es denen auch gönnen, aber es reicht einfach nicht. Und das ist echt dermaßen erstaunlich. Auf der anderen Seite, die Bruins, wie gesagt, Goaltending ist klasse. Und dass dieses Bruins-Team abgezockt ist, das weiß man. Und wer aber im letzten Jahr gesehen hat, wie sie dann auch gegen andere Teams eben verlieren, der muss sich dann schon ein Stück weit wundern, dass sie jetzt da so souverän aktuell agieren. Wer es dann als Gegner in der zweiten Runde wird, okay, muss man dann sehen. Aber ja, das ist schon erstaunlich. Dann gehen wir mal in die Metropolitan. Ja, eine Serie ist durch, New York Rangers. Ich würde das relativ kurz machen. Die Rangers waren wesentlich souveräner, als ich das gedacht habe. Ich hatte ja erwartet, dass Washington ihnen Probleme bereitet. Das war im Grunde, wenn man es so will, eigentlich nur in Spiel 2 der Fall. Das hätten die Capitals gewinnen müssen, das haben sie nicht gewonnen. Und danach hast du irgendwie immer das Gefühl, dass New York dann ein Tor macht, wenn sie es brauchen, dass sie hinten Shesterkin mit Shesterkin einen Torhüter haben, der klar besser ist, als Lindgren, gar nicht mal klar besser ist, sondern der besser ist. Und die Offensive ist halt einfach zu harmlos. Ich habe jetzt heute auch schon einen Artikel kurz gelesen über Ovechkin, der hat sehr, sehr wenig Eiszeit gehabt, hat eben überhaupt nicht getroffen, hat keinen Punkt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er überhaupt keinen Punkt hatte in der Playoff-Serie. Und da kam dann von Spencer Carberry der Kommentar, dass der halt einfach, der Tank war leer so ungefähr, der hat alles reingeworfen in die zweite Saisonhälfte, um ihnen zu ermöglichen, dass sie die Playoffs erreichen. Das haben sie gemacht, aber mehr ist dann einfach da nicht drin gewesen für die Washington Capitals und die Rangers. Sehr souverän, finde ich bisher auch wieder natürlich auch gut. Sie haben Tore von zum Beispiel Capo Caco jetzt in Spiel 4. Also waren schon sehr ausgeglichen und tief, glaube ich auch. Also Rangers scheinen sich gut reinzuspielen in die Playoffs. Dann Carolina gegen die New York Islanders. Da steht es immer bei 3-1 für die Carolina Hurricanes. Auch da, ja, Spiel 1 war sehr souverän. Spiel 2 das Spiel mit dem, weiß ich gar nicht, habe ich da letztes Mal drüber geredet, auf jeden Fall, wo die Hurricanes innerhalb von 9 Sekunden aus einem 2-3 ein 4-3 machen, das darf den Islanders natürlich nie passieren, ganz klar. Das Spiel war das Spiel, was sie hätten klauen müssen, um die Serie lang zu halten. Das ist ihnen nicht gelungen. Sie haben dann jetzt in Spiel 4 gewonnen. Da übrigens mal kurz der Ausflug zu meinem Ärger. Also für mich war die Situation so, ich habe mir 80 Minuten lang New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes angeguckt, habe mich gefreut, dass es eine Verlängerung gibt, habe mich gefreut, eine zweite Verlängerung, ist ja immer genial, Stanley Cup Playoffs Verlängerung und das Ganze war auf Sky zu sehen, da übrigens auch nochmal, da auch einige bei euch geschrieben haben, ja und Sky und alles furchtbar, also mir liegt nichts ferner, erstmal, ich möchte keinen der Personen da angreifen, die Jungs, die das machen, die das kommentieren, die sind da alle mit Herzblut dabei, die machen das auch sehr, sehr gerne, die machen das auch sehr gut und da muss, ne, also nicht, dass ich jetzt da irgendjemanden von den Kommentatoren oder irgendwen angreifen will. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das, was da passiert mit Feeds und dass mal ein falsches Spiel vielleicht übertragen wird, dass mal vielleicht auch der Global Field nicht da ist und so weiter. Also nur mal zwei Anekdoten oder zwei, drei Anekdoten aus meiner Kommentatorenerfahrung. Wir hatten es zum Beispiel letztes Jahr in den Playoffs, dass wir ein Spiel hatten, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt kurz, da sollte eigentlich Florida gegen Boston laufen, ich meine es war Spiel 6, wir hatten uns darauf vorbereitet, kommen hin und wir haben erstmal den Feed von Seattle gegen Colorado, was 3,5 oder 4 Stunden später angefangen hätte. Und dann haben wir dann irgendwann den Feed bekommen von New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes. Das haben wir dann kommentiert. Wir haben eigentlich das falsche Spiel kommentiert, weil es war vorher was anderes angekündigt. Das Gute war, wir hatten von der Serie vorher schon zwei oder drei Partien kommentiert. Deswegen waren wir beide da gut vorbereitet. Aber das ist zum Beispiel was gewesen, da hat die NHL das Ganze ganz klar verbockt. Dann war es letztens so zum Beispiel, dass mir einfach der Feed unter der Nase weggezogen wurde. Also es war dann wohl so, dass die Schweizer Fernsehzuschauer zwar noch das Spiel gesehen haben, ich aber nicht. Und bei der Konstellation ist es so teilweise, dass ich den Kollegen in der Schweiz während des Spiels nichts sagen kann, weil alles, was ich sage, ist auf dem Sender. Das heißt, ich kann denen natürlich dann nicht auf dem Sender sagen, passt mal auf, liebe Leute, ich habe jetzt kein Bild. Im Nachhinein habe ich gesagt, naja, liebe Zuschauer, jetzt nicht wundern, ich werde kurz der Regie sagen, ich habe gerade kein Bild. Also was ihr seht, so, das fiel mir aber in dem Moment gar nicht ein. Da hatte ich 2, 3, 4 Minuten kein Bild. Zum Glück ist kein Tor gefallen in der Phase. Aber das ist dann auch eine Situation, wo du dann quasi hilflos bist und kannst nicht irgendwie großartig was sagen. Also da, ne, das liegt dann auch am Global Feed. Das ist auch immer klar, man könnte sagen, heutzutage darf das nicht passieren, heutzutage müssen die Sachen sicherer sein. Ist aber manchmal einfach so, dass es nicht so ist. Dementsprechend macht das bitte den Kollegen und Kolleginnen von Sky nicht zum Vorwurf. So, was mich geärgert hatte, war, ich habe diese 18 Minuten Eishockey gesehen, habe mich auf die zweite Verlängerung gefreut und dann kommt der Anfang von Tampa Bay gegen Florida, was an sich auch noch okay ist, weil dann war Drittelpause bei dem anderen Spiel. Nur, sie haben dann nicht umgeschaltet auf New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes. Und wie ich jetzt erfahren habe, war aber der Plan, da umzuschalten. Und es war wohl so, dass es zeitlich erst so aussah, dass das passen würde. Das heißt, das erste Drittel in Tampa Bay wäre zu Ende gewesen. Man hätte wieder nach New York schalten können. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, auch da haben sich die Beteiligten selber sehr geärgert, was in dem Fall natürlich blöd ist und das muss man dann auch wieder ein Stück weit ein bisschen der Liga ankreiden. Die NHL kann nicht flexibel darauf reagieren, dass quasi dieses Spiel für den Zuschauer eigentlich nicht mehr zur Verfügung steht, denn die NHL macht ja im Moment es so, es gibt diese Blackout-Regelung, das heißt, wenn ein Spiel bei Sky läuft in Deutschland, kann ich das über NHL TV nicht schauen. Sky hat die Rechte auch bezahlt dafür, das ist auch vollkommen legitim, dass das so ist, das kann man mögen oder nicht, aber das ist so und ist in dem Fall auch in Ordnung, das ist vertraglich so gesichert. Das heißt, wenn eben ein Spiel bei Sky läuft, gibt es das nicht bei NHL TV. Da gab es auch eine unglückliche Situation, letztens mal während der regulären Saison, da hatte Sky eigentlich ein Spiel angekündigt, das war Minnesota gegen Vegas, das haben sie aber nicht übertragen, sie haben eins von Edmonton übertragen, aber Minnesota gegen Vegas konnte ich auch nicht bei NHL TV schauen, das wollte ich mir eigentlich gerne angucken, weil es damals noch um die Playoff-Konstellation ging. Aber das ist ein Punkt für mich auch, das muss die Liga eigentlich merken. Die Liga muss ja wissen, was überträgt mein Partner und was muss ich meinen Fans dann auch dementsprechend freigeben. Das ist ein Punkt, den ich versuche nochmal bei der NHL auch zu adressieren, NHL Europe bei den Kollegen. Ich habe ja auch ein paar Ansprechpartner mittlerweile durch meine Reisen bekommen. Da versuche ich auch nochmal zu adressieren und da auch mal Feedback zu geben, dass man das auch verbessern kann. In dem Fall zum Beispiel hätte ich mir jetzt am Samstag gewünscht, wie gesagt, das ist jetzt nur aus Kundensicht gewünscht, dass die NHL einfach flexibel sagt, okay, wir wissen jetzt, ab dem Zeitpunkt kann das Sky eigentlich nicht mehr übertragen, deswegen schalten wir jetzt den Rest des Spiels schon mal frei über NHL TV. Das haben sie nicht gemacht, wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht, okay, wie auch immer. Ist jetzt so gewesen, war blöd gelaufen. Dass die Hurricanes die Partie verloren haben, war unglücklich, würde ich sagen. So richtig große Sorgen würde ich mir da aber noch nicht machen. Sie haben eben auch den Vorteil gehabt, dass zum Beispiel jetzt ein Orlov getroffen hat, dass halt die Verteidiger sich da auch mit eingeschaltet haben. Waren schon das klar bessere Team, dass die Islanders da ein Spiel gewinnen können, auch mal mit einer guten Torhüterleistung, ist okay. Anderson ist sehr, sehr gut im Tor für die Carolina Hurricanes, kann man nur hoffen, dass der sich nicht irgendwie verletzt. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht zum Schluss hin Sorge macht, ist, dass Jake Günzel jetzt nicht so überragend gespielt hat wie am Ende der Hauptrunde. Aber auch da muss man schauen, ob der jetzt vielleicht in einem Heimspiel wieder besser ist. Also Carolina für mich ganz klar das bessere Team. Die werden sich auch durchsetzen. Also dementsprechend da braucht man sich keine großen Sorgen machen. Dallas, wir gehen in die Western Conference. Central Division Dallas gegen die Vegas Golden Knights. Dallas hat zwei gute Heimspiele gehabt zu Hause, standen mit leeren Händen da. Spiel 3 hatte man das Gefühl, es läuft eigentlich im Grunde wieder genauso. Die Dallas Stars sehr gut gespielt auswärts, wirklich gut gespielt, überlegenes Team gewesen, ein Tore Führung, zwei Tore Führung, dann fangen sie, ich glaube das eine war ein Shorthander, dann fangen sie sich wieder Buden ein, ich gucke jetzt einfach mal nach hier, wie gesagt, ne, ich habe nur Mobile Devices, also ist nicht so besonders schön hier von der Größe her, aber das werden wir auch hinbekommen. So, Boxscore, da haben wir es, genau. Dann fangen sie sich einen Shorthander zum 2:2 durch Eichel. Und da habe ich echt gesagt, okay, pass auf, Freunde, dann wird es halt nichts. Also da tut es mir echt leid dann für Dallas. Die Partie gewinnen sie nicht. Dann fällt zumindest im letzten Drittel kein Tor. Und es geht in die Verlängerung. Ne, und da habe ich dann trotzdem gesagt, okay, jetzt irgendwer von Vegas, wahrscheinlich der wieder Stone oder Eichel, irgendwer von denen wird jetzt sein Tor machen. Nein, es war Wyatt Johnston, der ein Tor gemacht hat. Ich glaube, der jüngste Spieler in der Playoff-Geschichte der Stars. Ist auch zumindest ein sehr junger Spieler. Hat ein Tor gemacht. Super für ihn auch. Super Spieler, finde ich richtig interessanten jungen Spieler. Der kann großer werden in der NHL. Und ja, also wie gesagt, an der Stelle Dallas so ein bisschen von der Schippe gesprungen. Im Grunde muss aber trotzdem sagen, sie müssten eigentlich Spiel 4 auch noch gewinnen. Das läuft jetzt heute Nacht, wird sehr, sehr schwer. Vegas sehr gut, sehr tief. Wie gesagt, aber auch da, ich habe echt immer, wenn ich die Überschriften lese, warum die Dallas Stars das jetzt nicht gelingt. Sie spielen halt gegen den Titelverteidiger. Boah, ich hatte es ja jetzt auch gesagt, beim letzten Mal hatte ich es kurz erwähnt, da waren es, glaube ich, 84, irgendwas Millionen der Salary Cap. Dann beim nächsten Spiel waren es aber schon 87, irgendwas Millionen, die Vegas Golden Knights an Salary Cap hatten für das Spiel. Es tut mir echt leid. Es ist einfach dermaßen nervig, dass diese Situation so ist, wie sie ist. Ich weiß, dass sie gegen keine Regeln verstoßen, aber trotzdem ist da ein so bitterer Beigeschmack. Und wenn ich dann halt diese Artikel lese, wo dann da herausgestellt wird, was für großartiges Teambuilding das ist und welche Tiefe die Vegas Golden Knights zu haben, da muss ich ganz ehrlich, da habe ich so Bauchschmerzen, das dann irgendwie in irgendeiner Form zu unterstützen und zu sagen, ja, na klar, das haben die ganz toll gemacht und super kreativ. Sie sind weit über dem Salary Cap, sie haben ein Team, was so nie in der regulären Saison auflaufen dürfte. Und ja, ich weiß, andere Teams hätten auch für Jack Eichel tauschen können. Andere Teams hätten vielleicht Thomas Hurdle bekommen, Noah Hannifin oder auch Anthony Mantha. Aber trotzdem, Leute, das ist irgendwie, nee, sorry, da ist ein sehr, sehr großer Beigeschmack für mich dabei. Aber ja, auch da übrigens könnt ihr euch gerne melden und eure Meinung teilen. @lars_info@sportpassion.de könnt ihr mir gerne mitteilen, was ihr darüber denkt. Übrigens könnte es so sein, dass die Vegas Golden Knights, wenn sie denn gewinnen, dann wären sie auf dem Weg, das erste Team zu werden, was quasi als Division-fremdes Team eine Division gewinnen könnte. Was meine ich damit? Die NHL hat ja diese Playoff-Regelung so getroffen, dass sie im Grunde sagen, eigentlich sollten die vier Teams in einer Division quasi gegeneinander spielen. Das heißt also, vier Teams aus der Central, durch die Wildcard-Regelung wird das Ganze aber so ein bisschen ausgehebelt und dementsprechend spielen jetzt die Vegas Golden Knights als Pacific Division Team gegen ein Central Division Team. Und wenn die Knights einmal jetzt gegen Dallas und dann gegen das nächste Team, was kommen könnte, erfolgreich sind, dann könnten sie diese Division gewinnen. Apropos nächstes Team, was erfolgreich ist, die Winnipeg Jets spielen gegen die Colorado Avalanche. Ja, da war es ja so, dass wir ein sehr wildes Spiel hatten, Spiel Nummer 1, 7-6 für Winnipeg. Dann gab es einen klaren Erfolg der Colorado Avalanche, 5:2, sehr gutes Spiel auch, auch was die Defensive betrifft, Georgiev geschützt. Und dann war so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Geht es weiter mit vielen Toren? Das würde Colorado bevorteilen. Geht es weiter mit guten Torhüterleistungen? Das würde dann eher die Winnipeg Jets bevorteilen. Ja, ich könnte jetzt sagen, es ging mit beiden weiter, aber Winnipeg hat beide Male verloren. Und das klingt dann erstmal ein bisschen ungewöhnlich und komisch, aber im Grunde ist es so. Also Spiel Nummer 3, 6-2 Sieg der Colorado Avalanche. Die haben 2-1 zurückgelegen vor dem letzten Drittel. Dann denkt man, naja, Connor Hellebuck, super Torhüter, wahrscheinlich der beste Torhüter der NHL dieses Jahr, der wird dann im letzten Drittel schon dafür sorgen, dass da nicht so viele Treffer fallen von Colorado und klaut dann vielleicht dieses Spiel. Nö, Pustekuchen, 5 Tore für Colorado. Ja, auch da war eine Strafe am Anfang dabei, worüber man diskutieren kann. Es waren aber auch absolut dämliche Strafen mit dabei, überflüssige Strafen für Winnipeg und die Avs. Offensive nicht nur von vorne, nicht nur von den Superstars, sondern auch von Rollenspielern, zweite Reihe auch mit dabei. Und ja, 6-2 Sieg, Georgiev, gut gehalten und das gemacht, was er machen muss, nämlich nicht Spiele verlieren und damit 2-1 Führung vor Colorado. Dann hat Rick Bowness versucht, so ein bisschen umzustellen, Cole Perfetti raus, hat auch versucht, seine Reihen ein bisschen umzustellen, er hat ein bisschen... Ich glaube, Ehlers und Niederreiter getauscht, also er hat auf jeden Fall durchgetauscht, hat ein paar Dinge angepasst, wollte damit dafür sorgen, dass Winnipeg besser ins Spiel kommt. Es ist eigentlich im Grunde alles nach hinten losgegangen. Colorado war dermaßen überlegen. Sie haben ein 1-1 kassiert, da muss man übrigens auch im Nachhinein sagen. Also ich frage mich, es tut mir echt leid, dass ich dann auch wieder bei solchen Sachen... Das ist dann auch so gewesen, die Avs challengen dieses Tor und dann gibt es die Grafiken oder die Aufnahmen der NHL und da ist, also ganz ehrlich, bei dem, was ich gesehen habe, war für mich jetzt auch nicht klar erkennbar, ob das Abseits war oder nicht. So, dann sagen die Schiedsrichter, okay, wir haben ein Tor gegeben, da es nicht klar erkennbar ist, ob es Abseits ist oder nicht, bleibt es bei der Entscheidung und es gibt eine Strafe für Colorado und das war übrigens der Zeitpunkt, wo dieses Spiel hätte kippen können. Die Avs waren klar überlegen, die führen nur 1-0, 1-1 durch ein eigentlich ganz gut rausgespieltes Tor von Winnipeg. Dann challengen sie, normalerweise sagt man, okay, gut, Glück gehabt für Colorado, ne? Weil normal sagst du, die challengen ja nur, wenn es auch wirklich abseits war, dementsprechend wird es schon abseits gewesen sein, sie haben weiter 1-0, alles in Ordnung. Nein, das 1-1 bleibt, Powerplay für Winnipeg und man denkt so, oh, jetzt könnte es aber doch kippen, egal wie gut Colorado vorher gespielt hat. Kippt aber nicht. Nehmen jetzt erstmal den Rest der Geschichte voraus. Colorado ist weiterhin überlegen. Es ist ein dermaßen das Highlight-Tor wieder von Cale Makar. Ihr wisst, dass ich den Jungen mag. Also schaut es euch einfach an. Der ist Verteidiger, nochmal. Aber gut, lassen wir das. Dann Valerie Nichushkin mit einem Hattrick. Hatte ich auch vor der Serie gesagt, wird sehr wichtig sein, dass der gesund ist, dass der spielt. Der hat ihn letztes Jahr extrem gefehlt, weil er einfach dieses Secondary Scoring neben den Superstars noch bringt. Und einfach so ein dermaßen großer Spieler auch ist, der da auch, den kriegst du auch kaum weg dann vom Tor und so. Also ja, sehr, sehr wichtig für die Avs. Und sie gewinnen die Partie 5-1 am Hellebuck, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal dann raus auch in den Spielen. Hat, glaube ich, aber eher eine Ruhepause gekriegt für Spiel Nummer 5, um dann eben zu hoffen, dass die Jets das gewinnen. Aber nochmal kurz zu dieser Abseitssituation. Also es wird entschieden, es ist keine Abseits laut der Schiedsrichter, dementsprechend zählt das Tor. 2 Minuten später gibt es bei Twitter eine Aufnahme, wo jemand das Ganze angehalten hat und wo für mich klar zu erkennen ist, dass der Puck noch auf der Linie ist, während der Skate dahinter ist. Das ist eine Aufnahme angehalten, das sieht so aus, als ob jemand quasi bei Twitter oder auf seinem Screen das Video abgespielt hat und dann einen Screenshot gemacht hat. Also sehr pixelig und trotzdem ist das erkennbar. Es kann mir doch keiner sagen, dass die NHL nicht eine hochauflösende Aufnahme hat, die sie vergrößern können, wenn du das schon bei Twitter quasi selber hinkriegst. Also da habe ich mich wieder gefragt, es war jetzt nicht entscheidend, aber es geht einfach generell darum, wenn sie diese Technik schon haben, dann finde ich schon, dass sie in der Lage sein sollten, das auch richtig anzusetzen. Gut, egal, war bei dem Spiel wertlos, nicht wichtig. So, aber was gibt es dazu zu sagen? Ja, sehr überraschend für mich, wie deutlich überlegen Colorado ist. Anscheinend haben die eine sehr gute Mischung gefunden, die gegen Winnipeg passt. Und sie haben eben auch für sich selbst eine sehr gute Mischung gefunden, wie sie auch immer. Also das ist auch so ein Punkt, diese Wellen, dass sie in Wellen angreifen können, dass auch die Verteidiger sich wieder mit einschalten, dass sie vorne beim Forechecking die Pucks erobern, dass alle Reihen, die dann auch spielen, wirklich immer was machen. Sie haben Double Shifts gehabt, zum Beispiel in Spiel 2 für Nathan MacKinnon und Rantanen. Da war es im Prinzip so, dass Bednar gesagt hat, okay, pass mal auf, Freunde, hier diese Fünfer-Einheit mit auf jeden Fall MacKinnon, Rantanen, McCarr, Tace und dann gucken sie vorne noch, ich weiß nicht, wer da jetzt als Stürmer immer mit drauf ist. Da kann nicht Hischke mit dabei sein, da kann Lekkonen mit dabei sein. Kann auch, wenn Julen gesund wäre, wäre Julen mit dabei gewesen. Übrigens auch als Anmerkung mal zur Verletzung. Ich weiß, ist nicht der gleiche wie Nylander oder Matthews, aber Julen hat auch gefehlt bei Colorado. Merkt man auch nicht so unbedingt. Auf jeden Fall, die Avs haben ihre Form gefunden, zumindest gegen Winnipeg. Will nicht sagen, dass das gegen andere auch weiterhilft, aber das ist schon sehr, sehr gut, was sie im Moment zeigen. Und ja, also da Colorado, glaube ich, auf bestem Wege jetzt die zweite Runde dann zu erreichen. Wir gehen weiter in die Pacific Division. Ich wollte ja ein bisschen schneller machen. Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators. Da steht es jetzt aktuell 3-1 für Vancouver. Im Grunde sind die ersten Partien so gelaufen, wie ich das erwartet hätte. Vancouver 4-2, Spiel 1, 4-1, Spiel 2 für Nashville. Dann ein Sieg für Vancouver in Spiel Nummer 3. Da war es schon so, da war der zweite Goalie drin für die Canucks. Und dann zum Schluss jetzt sogar der dritte Torhüter, weil Demko verletzt, ich weiß gar nicht mehr, weil beide ersten Torhüter verletzt sind, beziehungsweise krank. Und ja, Spiel Nummer 4 ist natürlich ganz klar, Nashville, das darfst du nie verlieren. Du kriegst ein bisschen kontroverses Tor. Das 3-1 durch Forsberg war mit dem Schlittschuh erzielt. Allerdings war da keine Kicking Motion insoweit, dass er den zwar bewegt, aber auf dem Eis bewegt den Schlittschuh und die Kufe nicht anhebt und dementsprechend dann den Puck ins Tor lenkt, ist keine Kicking Motion laut NHL, kann ich mit leben. Also wenn das die Regelauslegung ist, finde ich es okay, weil du weißt, sobald du den Schlittschuh anhebst und quasi das Kniegelenk so ein bisschen bewegst oder halt auch richtig dann gegenkickst, im Grunde musst du das Kniegelenk, glaube ich, bewegen, um zu schießen. Also dementsprechend, solange das nicht bewegt wird, keine Kicking Motion, war okay für mich. Allerdings dann ja, sie machen zwei Tore mit Empty Net. Da gibt es diesen, denn es gibt, auch das ist wieder, es gibt ja dieses alte Video von Dallas, habe ich auch schon irgendwann mal drüber gesprochen, wo Dallas in Edmonton die Chance hat, ein Empty Net Goal zu erzielen. Machen sie nicht. Im Gegenzug fällt das Tor für Edmonton und Edmonton gewinnt in der Verlängerung. So ähnlich war das da auch. Nashville mit der Chance aufs Empty Net Goal treffen den Pfosten. Es geht nach vorne. Vancouver macht das 2-3, ich weiß gar nicht, ob es da schon 2-3 stand oder noch 1-3, auf jeden Fall, sie machen das 2-3 mit Empty Net, sie machen das 3-3 mit Empty Net, 9 Sekunden, weiß ich nicht wie lange, vor Ende, wie gesagt, Mobile Device, ich kann jetzt nicht alles nachgucken, und dann gewinnen sie das in der Verlängerung und das ist natürlich der absolute Genickbruch eigentlich für Nashville. Klar, es ist immer noch alles drin, gar keine Frage, aber so ein Spiel, das musst du zu Hause gewinnen, speziell jetzt auch, wenn du dann gegen den dritten Torhüter spielst, wenn du nicht die Nummer 1, Nummer 2 hast beim Gegner, das sind Partien, die du entscheiden musst. Ja, haben sie nicht gemacht, dementsprechend Nashville da mit großen, großen Problemen und ich denke, da wird auch Vancouver gut daran tun, sich durchzusetzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie gesagt, wenn jetzt wieder der dritte Torhüter spielt, Quinn Hughes haben die Kollegen in Nordamerika auch schon sehr, sehr drüber gesprochen. Der ist anscheinend angeschlagen, der kriegt richtig viele Hits, der wirkt nicht so, als ob er fit ist. Trotzdem macht er auch seine Punkte, macht seine Leistungen. Also auch das wieder Chapeau, wo er sich da durchkämpft, haben wir auch wieder diese Geschichte, ist das gut, ist das schlecht. Er macht es dann halt und ja, kann natürlich in der nächsten Runde dann richtig wehtun, wenn sie da eben entsprechend dann einen angeschlagenen Use haben. Aber erstmal müssen sie sich durchsetzen, glaube aber schon auch Vancouver hat da große Chancen, wobei, wie gesagt, da ist so ein bisschen durch den Faktor Torhüter, kann ich mir nochmal vorstellen, dass das in Richtung Nashville kippt. Aber wie gesagt, das war natürlich schon, es hat ganz, ganz doll wehgetan, glaube ich, diese Niederlage. 3-1-Führung, du kannst dieses Empty Net Goal machen, das Ding ist durch und dann verlierst du noch in der Verlängerung. Also das ist schon sehr, sehr hart. Ja, dann die letzte Serie, Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings, steht jetzt auch 3-1. Wenn ich mal einmal durchgehe, wir haben, ich glaube, alle, die vier Spiele haben, sind entweder durch oder steht 3-1. Ja, ist auch interessant. Weiß ich nicht, wann das letzte Mal der Fall war, dass das nach vier Spielen kein 2-2 gab. Wie gesagt, das könnte jetzt noch passieren, weil die letzte Serie Vegas gegen Dallas auch noch offen ist. Ich könnte jetzt übrigens auch was über den Schedule sagen. Normalerweise müsste der Schedule ja so eigentlich sein, dass wir quasi alle identische Zahlen haben und dass wir auch immer also jede Nacht vier Spiele haben in der ersten Runde. Aber auch das hat die NHL nicht hingekriegt. Die haben die Spiele so ein bisschen hin und her geschoben. Ich glaube, das ist auch so die Conspiracy Theory, dass theoretisch Spiel 7 zwischen Boston und Toronto am Samstag oder Sonntag wäre. Keine Ahnung, wird es wahrscheinlich eh nicht zukommen. Aber gut, lassen wir das Spielplan. Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings. 3-1 für die Edmonton Oilers. Ja, glaube ich auch, ist bald vorbei. Oilers, die beiden Partien, die sie gewonnen haben, waren quasi Blowouts, 7-4 und 6-1. Es gab dieses 5-4 für die Los Angeles Kings. Da hat man sich so ein bisschen dran erinnert, geführt an die letzten Jahre. So ein Spiel hatten sie immer drin gegen die Kings. Die Edmonton Oilers haben immer irgendwie so eine Partie, wo du sagst, wie funktioniert das eigentlich, dass diese Tore alle reingehen? Skinner hat dann nicht so besonders gut ausgesehen, hat mich an Mike Smith so ein bisschen erinnert, an die Leistung von ihm in den Playoffs. Auf der anderen Seite hat Cam Talbot auch nicht so besonders gut ausgesehen. Also im Grunde hast du gesagt, als es dann, ich weiß gar nicht, glaube ich, stand 4-2 oder so für Los Angeles und du hast gedacht, okay, jetzt das müssen sie ja jetzt gewinnen. Und dann geht es dann doch in die Verlängerung. Dann allerdings auch wieder so typisch für Edmonton, dass sie das dann da verlieren. Haben wir, glaube ich, jetzt meine mindestens 4 Playoff-Spiele hintereinander, die in die Verlängerung gingen, gegen die Kings verloren. Kann ihnen egal sein, die führen 3-1. Wie gesagt, Spiel 3 war wieder sehr überlegen, 6-1. Und Spiel 4 ist übrigens ein Spiel gewesen, da hat man vielleicht gesehen, könnte doch anders ausgehen, die Geschichte dieses Jahr für die Edmonton Oilers, denn sie gewinnen 1-0. Und das ist eben auch ein Punkt. David Riddick, der war im Tor bei den Los Angeles Kings, hat auch gut gespielt. Jetzt kannst du sagen, naja, normalerweise müssten die Oilers den aus der Halle schießen. Haben sie nicht gemacht, dafür haben sie aber hinten auch zu null gespielt. Und das ist eben auch schon ein Punkt, wo du dann sagen kannst, naja, wenn die Offensive vielleicht nicht funktioniert, weil der Gegner über sich hinauswächst, dann musst du irgendwann auch vielleicht mal, ich sage jetzt mal, ein dreckiges Spiel gewinnen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein dreckiger oder unverdienter Sieg war, aber es ist vielleicht ein Schritt nach vorne. Sie haben defensiv sehr gut gestanden, finde ich. Also das war schon so, dass man da sagen kann, sie haben sich vielleicht auch um ihren Torhüter rum orientiert. Das ist ja auch so ein Punkt, wo du dann sagen kannst, naja, natürlich kann man jetzt Jeff Skinner einen Vorwurf machen, dass er vielleicht nicht immer alles hält. Auf der anderen Seite kannst du ja auch versuchen, ihn besser abzusichern. Keine großen Torchancen dem Gegner zu ermöglichen und dann kriegt er vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Jetzt ein Shutout, ist ja schon mal eine schöne Geschichte, von daher glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der Entwicklung der Edmonton Oilers und sie sollten das Ding, also das ist jetzt auch für mich so ein Punkt, da ist natürlich jetzt auch im Grunde Pflicht, das in 5 zuzumachen. Einfach um auch mal so ein bisschen auch ein bisschen was in die Liga zu zeigen und zu sagen, pass mal auf, Leute, wir lassen das hier nicht 6-7 Spiele werden gegen die Kings, wir lassen da nicht Zweifel aufkommen und lassen auch unseren Torhüter da nicht irgendwie, der muss nicht unbedingt noch ein Spiel mehr machen oder so, sondern wir gewinnen das in 5, sind sicher in der zweiten Runde und dann schauen wir uns mal an, ob vielleicht Nashville dann doch nochmal gewinnt gegen Vancouver und was da so passiert und wir gehen mit breiter Brust in die zweite Runde und sind eben einer der Titelfavoriten. Das würde ich mir einfach mal wünschen von den Oilers. Ich glaube, auch dazu sind sie in der Lage, speziell zu Hause. Kann man jetzt auch statistisch und Wahrscheinlichkeit sagen, wenn sie jetzt ein Tor gemacht haben in den Spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dreiseitel, McDavid und die Offensive, sagen wir mal, mindestens 4 machen in Spiel Nummer 5, ja schon gegeben. Dementsprechend glaube ich schon, dass sie mit 4 Toren gegen die Kings weiterkommen sollten, weil das ist eben der Punkt, wenn es Low-Scoring-Games sind, normalerweise sollten die dann eher die Kings gewinnen, haben sie nicht in diesem Spiel. Ein souveränes 1-0 für die Edmonton Oilers, also denke ich schon, die sind auch auf bestem Wege in die zweite Runde. Jo, damit würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Es gibt natürlich jede Menge andere Themen, weiß ich. Es gab Trainerentlassungen, wir sind mittlerweile, ist auch eine ganz interessante Statistik, bei 17, das ist wirklich richtig, bei 17 ausgetauschten Trainern seit dem Ende der letzten Saison, muss man sich mal vorstellen, mehr als die Hälfte der NHL-Coaches die Ende letzter Saison, als die Saison zu Ende war und die Vegas Golden Knights den Stanley Cup gewonnen hatten, amtierende Trainer waren, mehr als die Hälfte dieser Trainer sind ihren Job los. Also das ist erstaunlich, muss ich echt sagen. Aber da sieht man zum einen, glaube ich, wie groß der Druck ist und auch wie wenig Spielraum und Kredit die Trainer haben. Also ich gehe ja noch auf die Entlassungen ein, dann in einer separaten Folge. Einmal, wenn ich wieder zu Hause bin und wenn auch so ein bisschen Zeit ist von den Playoffs. Apropos zu Hause, nicht, dass ich das vergesse. Also, ich bin ja in der Stadt, in der Nathan MacKinnon gerne eine Global Series ausrichten würde. Ihr durftet jetzt raten, knappe 40 Minuten habt ihr dafür Zeit gehabt. Vielleicht erinnert sich jemand daran, das habe ich, meine ich, erzählt nach der Global Series in Tampere. Auf jeden Fall, MacKinnon hätte gerne eine Global Series oder könnte sich vorstellen, Global Series Spiele in London abzuhalten. Ich bin aktuell gerade in London. Gefällt mir sehr gut. Erste Mal in London. Schöne Stadt. Habe jetzt noch nicht so viele irgendwie Eishockey-Sachen hier gesehen, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und ja, dann werde ich hier meinen kleinen Trip noch weitermachen und bin dann demnächst auch wieder zu Hause. Dann gibt es vielleicht auch mal ein paar Statistiken mehr oder ein paar andere Dinge mehr. Aber für heute soll es das gewesen sein. Natürlich denkt dran, ne? Wie immer, abonnieren, weitersagen, bewerten. Macht das bitte. Sterne, was auch immer, Spotify, Apple. Sehr, sehr gerne. Und ansonsten Feedback, ne? Habt ihr auch die Adressen vorne am Anfang schon gehört. Shownotes gibt's, wenn ihr was beitragen wollt. Alles mit dabei. Ansonsten sage ich jetzt, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.